Geil, Döner in Nudeln, das muss ich ausprobieren.
Der hat irgendwie noch, ich glaube, noch 10 Leuten das Leben gerettet.
Ich dachte, die macht da jetzt Bier rein. Und dann hat die da ihr Revier markiert, in mein Handtuch rein.
So schnell war ich noch nie raus, wieder aus dem Ort.
In Slowenien kann ich nur jedem empfehlen, esst einmal Creme Schnitter.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Welcome.
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 Ja, wir sind alle wieder da. Alex ist wieder da, ich bin wieder da, ihr seid da, das ist das Allerschönste. Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 106. Heute reden wir nochmal ein bisschen, wie wir on the road waren. Aber vorher, Alex, muss ich dir erzählen, dass gerade in der ZDF-Mediathek so eine halbstündige Reportage zu sehen ist. Und da geht es um Fahrraddiebstahl.
Okay.
Hochinteressant, echt gut gemacht, ist von der Serie Die Spur, heißt dann Fahrrad geklaut, Undercover auf Hehlerjagd. Und also im Endeffekt wissen wir das sowieso alles, aber es ist schön, mal so an Beispielen zu erkennen. Und die sind da wirklich nach Litauen gefahren, nach Polen, haben okay. Fahrräder getrackt, sind da hinterher, haben versucht, die Leute da ausfindig zu machen. Dann natürlich auch geguckt, wie Polizeiarbeit länderübergreifend funktioniert. Spoiler, funktioniert nicht ganz so gut. Und dann gibt es halt auch ein paar Zahlen und die sind echt irre. Ja, alle 2 Minuten wird in Deutschland ein Rad geklaut. Wahnsinn, oder? Ja, absoluter Wahnsinn. Laut Gesamtverband der Versicherer geht die Anzahl der geklauten Fahrräder seit Jahren runter, aber
ach so,
der Schaden steigt, weil die Fahrräder ja immer teurer werden.
Okay, okay.
Wahnsinn, ne? Da sind 2024, also fürs vergangene Jahr, ein Gesamtschaden von 338 Millionen Euro entstanden. Und das war vor 4 Jahren 200 Millionen Euro.
Wahnsinn.
Ja, also es steigt echt radikal an. Und in manchen Bundesländern ist der Schaden, der durch Fahrraddiebstahl entsteht, sogar größer als der, der von Autodiebstahl entsteht.
Nein.
Voll.
Nein. Aber haben die auch gesagt, welche Schlösser am liebsten geknackt werden?
Nee, darum geht's nicht bei diesem Beitrag.
Wäre ja auch interessant gewesen.
Ja.
Na gut. Und was machen wir jetzt aus der Info?
Ich wollte dich eigentlich fragen, wie viele Fahrräder wurden dir geklaut?
Die letzten 10, 20. Die letzten
10, 20?
Nein. Die letzten 20 Jahre gar keine, so. Weil es gibt für mich so eine Regel, entweder ich sitze drauf oder ich sitze daneben. Also wirklich, ich gehe da überhaupt kein Risiko ein. Doch, wir haben so, aber nur aus dem Keller.
Ja. Bei mir war ja auch der Keller mal vor 2 Jahren dran. Da sind 2 Fahrräder rausgeklaut worden. Als Kind wurden mir mal 2 geklaut und das war es dann auch schon wieder. Also von daher, ich bin nicht hart betroffen. Ich bin zwar betroffen, aber nicht hart betroffen.
Ich hatte jetzt bei der Tour, hatte ich immer ein komisches Gefühl, weil ich ja alleine unterwegs war. Und ich hatte zwar ein Schloss mit, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht angeschlossen. Und dann lässt du ja dein Rad da irgendwo liegen an der Strecke und dann laufe ich ja rum, ne, mach Fotos.
Auf dem Mont Ventoux, wie die Tour de France Leute da vorbei jausen. Das ist ja generell mit dem Rennrad so ein bisschen schwierig, ne? Wenn du dann zum Bäcker gehst, bei einer Ausfahrt oder sowas, dann will man ja immer das Fahrrad auch im Blick haben, weil niemand hat ein Fahrradschloss mit.
Ja.
Ja. Ja, ist schwierig. Aber es ist alles gut gegangen bei dir, bei der Tour de France.
Gegangen, ja.
Okay.
Aber weißt du, was total blöd ist?
Was denn?
Auf dem Ventoux ist ja kein Bewuchs mehr oben, ne? Das ist ja alles nur noch Geröll.
Ja.
Und du kannst dein Fahrrad nirgendwo hinstellen, also musst du es hinlegen.
Vorsichtig.
Blöd. Ne? Auf diesem Geröll.
Ja, ja.
Und dann läuft da einer lang, weiß ja nicht, überall laufen Menschen lang. Naja, gut.
Treten auf den Carbonrahmen, ganz schlechte Idee.
Ja.
Ja, generell, du warst ja bei der Tour de France. Wir haben dich erlebt, wie du am Mont Ventoux warst. Das hast du in der letzten Folge erzählt. Dann haben wir aber noch 2 oder 3 Alpenetappen angestanden. Hast du noch irgendwas Besonderes erlebt? Irgendwas,
natürlich,
was du jetzt unbedingt teilen willst?
Natürlich.
Na, was
natürlich
denn? Na, was denn?
Ich setze jetzt mal kurz meinen Kopfhörer ab.
Aha.
Ja.
Okay.
Und du beobachtest mich dabei, du kannst es ja auch beschreiben.
Ja, ja. Also er nimmt den Kopfhörer ab, greift nach vorne und setzt sich ein Fahrradcappy auf. Ah, das ist das, wovon du erzählt hast, ne? Mont Ventoux steht drauf. Das ist sehr schön. Das hast du da in dem, wie heißt das, Souvenirladen gekauft. Oh, hey, eine Kuh, ich werd verrückt. Jetzt kam hier ein Fahrradcappy vorbeigeflogen und es ist, wie hieß es nochmal, La
Vacherie.
La Vacherie, die lachende rote Kuh. Erzähl mir alles. Wie hast du diese Mütze gefunden oder gefangen? Erzähl's mir.
Naja, das war dann die zweite Alpenetappe hoch zum Col de la Madeleine. Das war ja nicht die Endstation, ich glaube Courchevel war die Endstation. Col de la Madeleine, und da bin ich dann auch nochmal hoch, habe all meinen Mut zusammengefasst und da kam dann durch Zufall, musste gar nicht auf die Werbekarawane warten, sondern im Vorfeld schon, saß ich da gerade in so einer Kurve und habe einen Riegel gefuttert und da kam so ein Wagen vorbei und hat großzügig diese Käppis verteilt. Ach, und ich geil. Dachte so, das ist ein Zeichen.
Das ist wirklich ein Zeichen und vor allem, die Qualität ist ja sogar gut. Also ich kann mich daran erinnern, als wir vergangenes Jahr bei der Tour de France waren, da haben wir ja auch ein paar Käppis gefangen, immer diese gelben, ne, von diesem Sponsor LCL oder sowas für das gelbe Trikot, so ein Löwe drauf und die sind ja so ultra billo gewesen, aber hier so ein Gummizug drin, das Schirmchen ist stinkt normal. Also das ist gut. Das
so,
ist gut.
Ich leg noch einen drauf.
Wie, noch einen drauf?
Ich leg noch einen drauf.
Noch ein Käppi, was ist das? Col de la Madeleine. Ich werd verrückt. Und das ist das ein Souvenir oder hast du das gefangen?
Nee, das ist ein Souvenir oben vom Pass.
Stark, sehr schön. Für mich oder was?
Ja, oder für dich. Für dich, für dich.
Okay.
Für dich.
Dankeschön, weil da war ich ja schon mal drauf auf dem Col.
Genau deswegen. Ja. Und der liegt ja immer, das ist ja ganz komisch, es finden keine Bergankünfte auf dem Col de la Madeleine statt, sondern der liegt immer mal zwischendrin.
Genau.
Und ich habe eine Sache gelernt dieses Mal.
Ja.
Man sollte aufpassen, auf welchen Gipfel man fährt. Und
Merkt es euch, was haben wir heute gelernt? Ihr müsst aufpassen, auf welchen Gipfel ihr fahrt.
Nein, also nochmal, ich war, Mann,
ja, komm.
Wie erkläre ich das? Jeder Gipfel hat im Prinzip so eine Einkehrmöglichkeit. So ein kleines Restaurant, so eine Stube.
Genau.
Die sind immer bewirtschaftet und plötzlich tauchen da ja zur Tour de France 2000 Leute auf, die alle was zu trinken haben wollen. Und immer sind die überfordert, immer sind die nicht vorbereitet, was auch immer. Und an vielen Pässen gibt es das manchmal gar nicht. Am Col de la Madeleine war das aber total geil, weil dieses Café, das ist ein richtiges Café oben auf dem Gipfel und die haben ihre Stühle so aufgebaut, das ist ein bisschen höher gelegen als die Straße und du sitzt wie auf einer Plattform, wie auf einer Tribüne und kannst wirklich die letzten 100 Meter sehen bis zum, wie nennt sich dieser Bogen?
Die Passhöhe.
Bis zur Passhöhe. Und da habe ich wirklich da oben gesessen, in der Sonne. Ich wusste ja, es passiert erstmal stundenlang nichts. Ne? Ja. Hab meinen Kaffee geschlürft und hab da ganz entspannt mir das Treiben angeguckt.
Ich kann mich noch dran erinnern an diese Terrasse. Und da habe ich dann, weiß ich, ein Bierchen getrunken, Kaffee, Kuchen und so weiter. Und dann habe ich die natürlich auch gefragt, ob sie meine Trinkflaschen voll machen können. Und sie dann so, Bidon, das Trinkflasche, ja. Und dann haben die eine richtige Zapfanlage. Ich dachte, die macht da jetzt Bier rein. Aber es ist dann frisches Quellwasser aus dem Berg direkt. Da haben sie wahrscheinlich direkt einen Brunnen gemacht und das ist eine richtige Zapfanlage gewesen.
Also Col de la Madeleine ist jetzt im Ranking ganz weit oben, weil die einfach ein tolles Café da oben haben.
Ja.
Und da kann man wirklich Zeit verbringen und die hatten auch leckeren Kuchen. Ich habe natürlich das ganze Programm, ne? Ich hatte ja viel Zeit. Ansonsten eine spannende Geschichte. Ich habe ja erzählt, dass immer alles ausgebucht ist. Und jetzt musste ich ja irgendwo pennen am Fuß von diesem Berg.
Ja.
Und sehe da irgendwie in diesem Ort, der Ort hieß La Chambre, so ein kleines Schild Camping und dachte mir so, komm, das ist ein kleines Schild, vielleicht hat den irgendjemand übersehen.
Ja.
Bin da hingefahren und der war wirklich, ich dachte so, ist dieses Schild vielleicht schon alt, gibt's ihn gar nicht mehr? Dann dachte ich, lande in der Sackgasse, dann ging das so eine kleine Straße, dann kam gar nichts mehr und plötzlich stehe ich da und gehe zur Rezeption und sag so, habt ihr irgendwie noch einen Platz frei? Und der Chef irgendwie guckt schon ein bisschen komisch, sieht meinen Pass von Natur und sagt so, du bist von Natur? Und ich so, ja. Und warte mal. 2 Minuten später kommt er wieder zurück auf sein Fahrrad und sagt, fahr mir mal hinterher. Und das war so geil. Der hat irgendwie noch, ich glaube, noch 10 Leuten das Leben gerettet. Der ist nämlich immer mit seinem Fahrrad auf dem Campingplatz hin und her gefahren, bis er irgendwo eine Lücke gefunden hat, wo er noch irgendjemand dazwischen gestopft hat. Und ich habe zwischen zwei Campingwagen gepennt, wo seine Familie eigentlich gewohnt hat. Die haben mich einfach so dazwischen geschoben.
Ja.
Und das war total super. Mein großes Aha-Erlebnis dieses Jahr, du zahlst immer nur 10 Euro ne, auf diesen Campingplätzen, was ich total irre finde.
Das ist geil.
Und der Clou an diesem Campingplatz war, das war wirklich Familienbetrieb, also Pärchen. Und die Großeltern, neben denen ich gewohnt habe, haben das sozusagen bewirtschaftet.
Mhm.
Und sie, hast du gleich gesehen, hat sehr gerne gekocht. Denn sie war, ich würde mal sagen, das ging so ein bisschen zart auf die 100 Kilo zu, ihr Umfang. Und sie saß auch sehr gerne vor diesem kleinen Mini-Bistro auf dem Camping und erzählte mir dann auch gleich, ja, wir haben jeden Abend haben wir wechselnde Karte, es gibt immer drei Gerichte.
Wow.
Und da wurde ich ja so hellhörig.
Ja, da essen hast du ja gerne.
Ja, essen tue ich ja auch gerne. Und dann dachte ich so wie du aussiehst, kannst du bestimmt auch gut kochen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es gab also wirklich französische Spezialitäten für kleines Geld. Keine Gourmet-Küche, ne? Aber es gab ganz lecker, es gab immer Pommes dazu, kleine Salatbeilage. Dann hatten sie ein frisch gezapftes Bier dazu. Also auf diesem Campingplatz ging es mir sehr gut.
Das höre ich doch sehr gerne. Das ist immer schön, wenn es dir gut geht und du was zu essen bekommst. Das freut mich. Dann hast du die letzte Alpenetappe noch mitgemacht und die letzten beiden hast du ja gar nicht mehr erlebt, ne?
Genau, die letzte Etappe nach La Plagne, aber da bin ich nicht mehr hochgefahren. Hatte ich irgendwie keine Lust. Bin dann nur in so einen kleinen Ort gefahren, ziemlich nah am Start und war auch beim Start mal in diesem Startdorf. Und das ist ja wirklich unglaublich, wenn du in so einem Ort bist, wo es nicht hochgeht. Da ist in 20 Sekunden alles vorbei.
Ja.
Ich meine, war total niedlich mit so einem kleinen Flüsschen, der da durchging, ne, so alte Häuschen, Fachwerk so ein bisschen, gab's auch wieder lecker Bäckerei, das ganze Programm. Und du wartest stundenlang in diesem Ort und es macht einmal wupp und die sind vorbei. Weil das war zu so einem Zeitpunkt im Rennen, wo das komplette Feld noch zusammen war. Alle. Und die sind um eine Kurve durchgefahren. Erledigt. Sachen zu sagen, so schnell war ich noch nie raus, wieder aus dem Ort. Und dann bin ich direkt von dort nach Lyon gefahren.
Und wie war das Wetter dann in Lyon?
Na, es fing ja sowieso schon an, die letzten Tage zu regnen.
Ja.
Und ich hatte immer so ein bisschen Glück, aber ich habe natürlich auch meine Strecken so ein bisschen so gelegt, deswegen bin ich auch nicht hoch nach La Plagne, weil da hat es ja geschüttet. Und in Lyon haben wir dann auch Glück gehabt, es war immer so ein bisschen bewölkt, aber hat auch mal gepieselt.
Gut, wollen wir mal zu meiner Reise kommen, oder?
Natürlich, es wird Zeit.
On the road.
Bikepacking, mein großes Abenteuer für dieses Jahr. Ich bin von Berlin ans Mittelmeer gefahren, nach Triest mit dem Rennrad. Schön mit draußen pennen, hat natürlich nicht immer geklappt mit draußen pennen in Schutzhütten, aber dazu kommen wir dann später. Insgesamt waren es dann doch 1444 Kilometer.
Wie viel?
In 10 Tagen? 1444.
Wow.
Schnapszahl. In 10 Tagen mit 14.000 Höhenmetern.
Wow.
Ich hatte mir mein Zeug so ein bisschen geupdatet. Ich habe mir eine neue Arschrakete gekauft mit 16,5 Litern, was wirklich viel ist. Und
wie so ein Anhänger dran oder was?
Ja, hat sich vom Fahrgefühl am Anfang auch ein bisschen komisch angefühlt, aber man adaptiert das ja und dann irgendwann geht es und dann funktioniert das auch alles sehr gut.
Aber das war ja eine neue Arschrakete. Von welcher Firma?
Von Ortlieb.
Von Ortlieb. Also schon High Class. Und wackeln die auch immer noch so hin und her, links und rechts?
Ja, pass auf. Ich habe da schon sehr schlechte Sachen drüber gehört, dass die von Ortlieb immer sehr dolle hin und her wackeln. Hab dann das Ding dran gemacht und dachte mir so, eieiei, das ist ja echt unangenehm, wie dolle das wackelt. Ja?
Okay.
Und dann habe ich gesehen, da war es dann aber schon längst zu spät, dass sie so einen extra Straps dafür rausgebracht haben. Den machst du um das Gestell vom Sattel und kannst es hinten einfach einhängen, sodass du noch eine dritte Komponente hast, womit du es festmachen kannst.
Okay.
War aber für mich zu spät, deshalb habe ich dann damit abgeschlossen und gedacht, gut, dann wackelt es halt jetzt 10 Tage lang. Aber, pass auf, ich habe dann am zweiten Tag mich mal hinter die Satteltasche gestellt und die Strapse dann wirklich mit voller Wucht angezogen, also den Winkel verändert, damit ich physikalisch mehr Kraft aufwenden kann, hab daran gezogen und dachte mir, huch, da geht ja noch so viel und auf einmal war das Ding bombenfest.
Okay.
Also man muss wirklich keine Angst haben, dass man das ganze Ding zerstört, sondern so festknallen, wie es nur möglich ist und dann funktioniert es wirklich gut.
Aber das war jetzt wieder eine Arschrakete an einem Stück, also nicht so ein Inlet, was du dann rausziehst.
Nö, okay. In einem Stück, so klassisch. Ich habe mir dann als neueste Neuerung noch so ein Merino-Langarm-Oberteil gekauft, weil ich mir dachte, ja, nur ein T-Shirt ist vielleicht ein bisschen wenig. Für einen Schlafsack ist das dann ja auch ganz gut. Und für den Schlafsack habe ich mir noch ein Inlet gekauft, was erstmal total angenehm war. Dann fühlst du dich wirklich wie so eine Mumie, weil du musst das auch so anziehen im Stehen und dann erst in den Schlafsack reinsteigen. Okay. Ist ganz interessant. Und das pimpt den Schlafsack dann auch nochmal, dass es dann eben nicht so kalt wird in der Nacht. Nee, und das fand ich sehr angenehm.
Diese Inlets, was haben die für eine Funktion?
Ja, einfach nur, dass du dich im Schlafsack besser drehen kannst und dass du ein bisschen mehr Wärme hast. Okay. Und das hat sehr gut funktioniert, weil mein Schlafsack ist wirklich, da steht zwar drauf, bis 10 Grad ist die Wohlfühltemperatur.
Plus 10.
Ja, aber da habe ich so gefroren bei 10 Grad vergangenes Jahr. Von daher habe ich mir da dieses Inlet gekauft und das hat sehr gut funktioniert. Ich habe nicht einmal gefroren.
Aber das nimmt Tour. Ja auch Platz weg, ne? Das, wie
ja, das? Ach, das wiegt nicht viel und nimmt auch nicht viel Platz weg. Okay. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte in meiner alten Arschrakete so 10 Liter, glaube ich, und in der neuen jetzt 16,5. Und das Ding war rammelvoll und ich wusste nicht, wohin mit den ganzen Sachen, die ich noch mitnehmen wollte. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe wirklich nicht viel mehr mitgenommen. Ne? Also neue Arschrakete, die größer ist, 2 Oberteile mehr, also einmal dieses Langarm, einmal noch so ein ganz leichtes Trikot und das Schlafsack-Inlet. Das war alles, was ich mehr mitgenommen habe und trotzdem ist es alles knalleng geworden.
Und du hast wie viele Taschen insgesamt dann an deinem Rad für diese Touren?
3. Einmal die Rahmentasche, die so ins Dreieck reinkommt, über die Trinkflaschen, eine Oberrohrtasche und so eine kleine, wo ich so Elektroniksachen und die Zahnbürste und sowas drin habe und dann halt die Arschrakete. Okay. Also es ist immer noch sehr downstripped, also sehr, sehr wenig Gepäck für doch sehr viele Tage. Und so lange waren wir noch nie unterwegs, 10 Tage waren es.
Du bist mein Held.
Wieso?
Jetzt schon.
Wieso?
Weil du so wenig mitnimmst.
Ja, mehr geht auch einfach nicht, ja, muss man sagen. Mehr geht einfach nicht.
Klar geht mehr. Es geht immer mehr.
Ja, dann musst du hier hinten zwei dicke Taschen links und rechts vorne noch. Nee,
ich mache ja immer meine Kombi kennst du doch. Hinten Arschrakete und vorne 2 kleine an der Gabel.
Ja.
Das finde ich halt.
Na ja, gut, am Rennrad geht das dann nicht ganz so gut. Aber ja, ich kann ja mal anfangen. Tag 1.
Tag 1.
Bei mir stattliche 300 Kilometer, weil ich bin von Berlin nach Magdeburg
völlig
gefahren.
Irre.
Hab meinen Kumpel da abgeholt und dann sind wir noch 100 Kilometer weitergefahren zum Geiseltalsee. Ein riesengroßer See im Süden von Sachsen-Anhalt. Und da ist dann auch schon wieder dieses größte Learning aus den vergangenen Touren zu tragen gekommen. Mein Kumpel hat sich wieder sehr, sehr gut vorbereitet. Frankie, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Er hat so die Tour geplant, immer Schutzhütten rausgesucht, was wirklich eine Wissenschaft ist und auch immer Wasserstellen dazu. Ja, also bei dem See gab es dann eine Hütte, das war so eher wie so für Schulklassen gemacht, waren so Schulbänke drin, dass dann so Klassen da hinkommen können und was über Heimatkunde und diesen See lernen können. Und dann haben wir da schön im See gebadet und geplanscht und sauber gemacht. Ja, das ist halt schon für den Kopf sehr, sehr gut, dass du ein festes Ziel hast am Ende der Tour. Du weißt, du kannst dich da frisch machen, du hast ein Dach über dem Kopf und dann funktioniert das ganz gut. Also Hütte erreicht, See erreicht, wir haben da geplanscht, es war sehr, sehr kalt. Wir haben Nudeln gegessen, war aber bei einem Döneronkel und deshalb habe ich mir Dönernudeln gekauft. Und das war das erste Mal in meinem Leben. Ich habe mich danach schon ein bisschen voll gefühlt, aber es war geil. Dönernudeln, wenn es das irgendwo gibt, ich kann es nur empfehlen.
Warte mal, also jetzt nur für mich zum Verständnis. Das ist noch normales Dönerfleisch und Nudeln dazu, oder was?
Ja, genau, und irgendwie so ein bisschen Tomatensauce oder sowas. Ich habe das auf der Karte gesehen und dachte mir so, geil, Dönernudeln, das muss ich ausprobieren.
Aber sag mal, in Berlin habe ich das noch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Oder?
Ich habe das auch noch nie gesehen. Und was auf der Tour auch passiert ist, ich wehre mich eigentlich immer dagegen, wenn ich jetzt zum Beispiel über die Elbe muss oder andere Flüsse, dann versuche ich immer eine Brücke zu finden. Ne? Und manchmal sind die Brücken aber schon ziemlich weit auseinander und dafür gibt es dann immer kleine Fähren. Und ich habe immer so gedacht, ah, da musst du auf eine Fähre warten, bla bla bla, das ist ja voll ätzend und Geld bezahlen, da musst du da ungewollt eine Pause einlegen. Aber als wir über die Saale mussten, bei Wettin, mussten wir dann so eine Fähre nehmen und das ging super schnell. Also die Saale ist da nicht besonders breit an der Stelle. Da kommt dann jede Minute, also immer hin und her fährt der. Es hat 2,50 Euro gekostet für 2 Personen plus 2 Fahrräder und war irgendwie eine ganz tolle Erfahrung.
Ich kenne das.
Ja, also ich habe das immer versucht zu vermeiden, immer Brücken gesucht. Hätte ich dieses Mal auch gemacht, hätte ich ausgeplant. Aber er meinte so, ach komm, wir machen das und dann, ja gut.
Nee, voll.
Hat Spaß gemacht, war cool. Tag 2. Wir sind nach Tschechien gefahren. Also erstmal an die Grenze ran. Und das war sehr cool, weil wir sind durch Weißenfels und Zeitz gefahren. Zwei Städte, durch die ich noch nie gefahren bin. Ganz im Süden Sachsen-Anhalts. Da sind so alte Bergbaustädte. Du siehst, dass da mal richtig viel Knacke drin war. Wunderschöne Städte, aber teilweise doch ganz schön runtergerockt. Und irgendwie bekommt man da so eine beklemmende Stimmung.
Aber sieht man da diese alten Industrieanlagen auch noch?
Die sind dann wahrscheinlich eher außerhalb. Aber so die Städte an sich, so ganz viele alte, wunderschöne Häuser, aber doch sehr runtergerockt. Das sind so Städte, da kommst du irgendwie, wenn du nicht aus der Gegend bist, eigentlich nicht hin. Weißt auch gar nicht, dass sie da sind, aber eigentlich lohnt es sich, sich da mal ein Wochenende aufzuhalten und sich das anzugucken, weil die echt schön sind. Und dann waren wir noch im Vogtland, ganz im Südwesten Sachsens, und das war auch wunderschön. Da geht's so hoch und runter. Da haben wir gelernt, dass da Instrumentenbau ganz großes Kulturgut ist. Über hunderte Jahre wurden da Instrumente gebaut und dass das eine richtige Industrie war. Und okay, das hat sehr viel Reichtum dann in das Vogtland gebracht. Da wurde auch das Martinshorn erfunden, habe ich
ganz
gehört.
Wichtig, ganz das wichtig Martinshorn.
Und ja, dann haben wir da in so einer Gaststätte ganz am Ende unserer Tour angerufen und so gefragt, ja, wie lange hatten eure Küche noch offen? Und die sind so, naja, 21 Uhr machen wir auf jeden Fall dicht. Und wir so, oh, das können wir noch schaffen, aber wenn wir vielleicht zu spät kommen, könnt ihr vielleicht das Essen einfach schon kochen und wir essen das dann kalt? Und die haben dann wirklich auf uns gewartet, wir waren auch pünktlich und es war total schön. Die haben dann nochmal frisch für uns gekocht, sind für uns ein bisschen länger geblieben und waren total interessiert, so die alten Herren und Damen, die da gearbeitet haben. Das war so herzlich.
Aber sag mal, das war schon in Tschechien.
Nee, das war noch ganz im Süden von Sachsen, kurz vor der Grenze nach Tschechien.
Okay.
Also wirklich, waren noch 500 Meter.
Ah, okay.
Und dann haben wir uns da wieder unsere Hütte rausgesucht, sind zu der hingefahren und vorher halt eine Wasserstelle versiegt. Und wir so, was machen wir denn jetzt? Wir wollten uns eigentlich noch ein bisschen waschen. Haben dann eine andere Wasserstelle gefunden, standen da splitterfasernackt im Wald an so einer kleinen Stelle, wo das Wasser so rausgekommen ist. Mücken ging. Waren mehr Glühwürmchen unterwegs. So ungefähr 1 Million Glühwürmchen in diesem Wald. Voll geil. Und dann sind wir zu dieser Hütte gefahren und sehen so, da schimmert Licht drin. Und dann fängt ein Hund an zu bellen. War da schon ein Wandersmann drin? Und wir hatten dann noch eine Hütte rausgesucht, die da in der Nähe ist, sind dann dahin, die war zum Glück frei und dann haben wir unseren zweiten Tag in der Hütte verbracht.
Eine Sache, die ich hasse, wenn man so durch Wälder fährt, auf so Waldwegen und du bist in so einem Mückengebiet und du bleibst stehen und in dem Augenblick...
Du wirst aufgefressen von denen.
Du wirst einfach komplett zerfressen.
Tag 3 ging es dann rein nach Tschechien und ich habe mich wirklich auf Tschechien gefreut, weil vergangenes Jahr, als wir Karlsbad, Karlovy Vary und sowas angesteuert haben, war das so toll, durch Tschechien zu fahren. Und diesmal sind wir auch wieder auf einem ausgewiesenen Fernradweg gefahren, was in Tschechien einfach alte Landstraßen sind, die meines Wissens nach eigentlich überhaupt nicht befahren sind. Aber dieser Radweg war dann leider doch sehr befahren, diese Straße. Und das hat dann irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. So klar, die kleinen Örtchen waren nett und schön und die Landschaft auch, aber irgendwie hatten wir da so einen kleinen Downer-Tag an dem Tag.
Wann gab's das erste Bier?
Du, für mich bei der Tour überhaupt nicht.
Was?
Ja, weil Frankie trinkt seit seinem 18. Lebensjahr irgendwie keinen Alkohol mehr, nur alkoholfreies Bier, aber da ist er ein sehr richtiger Gourmand, ein Gourmet. Und dann habe ich mir gedacht, so komm, dann trinke ich jetzt die 2 Wochen einfach auch kein Bier, sondern nur alkoholfreies. Und pass auf, als ich dann das erste Bier hier in Berlin wieder getrunken habe, also ein erste richtige Bier, dachte ich mir so, alkoholfreies Bier ist einfach kein Bier. Das hat so gut geschmeckt, dieses alkoholhaltige Bier. Ey, das war der Wahnsinn. Wirklich ein ganz anderes Getränk. Das ist einfach was komplett anderes. Aber wir haben uns einmal quer durch die alkoholfreien Biere von 5 verschiedenen Ländern getrunken und es war auch schon in Ordnung.
Ja, wobei so nach so einer Fahrradtour oder so macht das schon Spaß. Das schmeckt ja auch.
Ja, vor allem in Bayern. Ey, da haben wir Augustiner alkoholfrei getrunken und das war richtig lecker. Das war wirklich cool. Ja, also Tschechien war da nicht so die große Erfahrung.
Oh Gott, ey, er hat kein Bier getrunken.
Und pass auf, und in Tschechien haben wir danach geforscht, es sind 2 Monate Sommerferien. Natürlich war auch Sommerferienzeit und wir haben da die Deluxe-Hütte ever rausgesucht. Ganz neu gebaut an einem See mit 2 Geschossen oben, wo man schlafen kann, eine Plexiglasscheibe, dass man auf den See rausgucken kann. Wir haben uns so gefreut auf diese Hütte, waren vorher im Kaufland einkaufen, haben uns Brötchen und Aufschnitt und sowas geholt und alkoholfreies Bier natürlich. sind dann dahin gefahren und sehen schon so, da sind so 8 Leute, die da irgendwie sitzen und fette Rucksäcke dabei haben und wir meinen so, ja, ihr geht wahrscheinlich heute nicht weg, konnten uns dann so auf Englisch, also einer von denen konnte dann Englisch und der meinte, dass so ein paar hundert Meter weiter noch eine Hütte an einem See ist, ob wir es da nicht versuchen wollen, sind wir dahin. Waren da 2 Mädels, die dann da auch gepennt haben. Naja, dann haben wir erstmal Abendbrot gemacht und dann hat es schon angefangen zu regnen und wir so, ja, ergibt nur Sinn, dass wir in die Stadt zurückfahren, uns dann noch schnell ein Hotel suchen.
Oh nee.
Und dann haben wir Tag 3 im Hotel gemacht und das war sehr gut. Also wir haben dann frisch geduscht, wir haben in dem Bett gepennt und wir haben so gut geschlafen, das war absoluter Oberwahnsinn. Das war
ja, also Hotel hat ja auch was.
Ja, genau. Im Laufe der Tour sind dann noch ein paar Hotelübernachtungen dazugekommen, hat sich so ergeben und wir haben nie wieder so gut geschlafen wie in diesem Hotel.
Okay.
Ja, dann sind wir von Tschechien nach Bayern zurück, also wieder zurück
warum?
Nach Deutschland, weil die Route das eben so ergeben hat. Durch Straubing durchgefahren, nach Steinberg. Und wie der Zufall das dann so will, gab es dann ein weiteres großes Learning. Und zwar haben wir in Maps nach Restaurants geguckt und da haben wir gesehen, dass da nebenan ein Freibad ist. Und dann sind wir genau 15 Minuten, bevor das Freibad zugemacht hat, dahin, haben gefragt, ja, wir wollten nur schnell duschen gehen. Können wir das machen? Und sie so, ja, ach klar, braucht ihr auch keinen Eintritt bezahlen, geht mal duschen, ich schließe euch hier nochmal auf. Dann haben wir schön geduscht. Gegenüber war dann das Restaurant, haben dann schön gegessen, Bierchen getrunken. Und dann sind wir in so ein kleines Waldstück gefahren, wo ein Kindergarten so ein Tipi aufgebaut hatte. Ein riesengroßes Tipi. Aber das war so zerfallen und da waren eben so viele Mücken, dass wir gedacht haben, ey, das können wir nicht machen. Lass mal zum See wieder zurückfahren. Dann sind wir zum See, haben da so alte Weihnachtsbuden gefunden, die da irgendwie standen. Die waren offen und wir so, ja, Jackpot. Ab, rein da, ab in die Falle. Und dann haben wir in so einem Weihnachtsmarkthäuschen geschlafen.
Warum nicht?
Ja, warum nicht?
Wie war denn die Etappenlänge so im Schnitt?
Also meine erste Etappe war ja die längste mit 300 Kilometern. Da habe ich dann mal ordentlich Sport gemacht und die anderen Etappen waren dann zwischen 150 und so 80 Kilometer. Je mehr Höhenmeter dabei waren, desto weniger Kilometer wurden es dann und das war auch okay. Also Frankie ist halt gerade nicht so fit, weil der hat alibimäßig mal 3 Ausfahrten vorher gemacht, bevor wir nach Triest ans Mittelmeer gefahren sind.
Der ist mir sympathisch.
Das ist so genau dein Style, ne? Und ja, und dann sind wir da halt ganz ruhig da runtergefahren. Und dann kam auch schon die allerschönste Übernachtung. Mit diesem Learning, dass es ja Freibäder gibt, wo man ja duschen kann, sind wir dann nach Seeham gefahren und haben gesehen, dass da ein öffentliches Freibad ist, direkt am See. Und dann wollten wir da auch schnell duschen. Und dann meinte die Bewirtschaftung da so, macht, wollt ihr auch noch was essen? Und wir so, ja, machen wir. Geduscht, uns zum Essen hingesetzt und dann habe ich den so gefragt, wann schließt denn das Freibad hier? Und er so, wie schließen? Und ich so, in Deutschland schließen Freibäder, auch wenn es an einem See ist oder so. Ne? Und er so, nee, das ist hier immer offen. Hier kann jeder reinkommen, wann und wie er will.
Geil.
Die Stühle werden nicht mal festgeschlossen.
Nein.
Da ist alles, steht einfach da. Die Leute benehmen sich anscheinend in Österreich in diesen kleinen Alpenorten. Das war der absolute Wahnsinn.
Und aber jetzt nochmal zum Verständnis. Das war ein Freibad, das hatte auch einen offiziellen Eingang.
Ja, ja.
Und das hat aber nichts gekostet, um da reinzugehen.
Nein.
Und das haben sie dann auch nicht abgeschlossen.
Nee.
Super.
Und wir haben gesehen, dass da so eine Überdachung war. Und dann haben wir gedacht, ja, dann bleiben wir doch einfach hier. Ne? Morgen früh werden wahrscheinlich hier
die Kids.
Oma und Opa vorbeikommen und ein paar Kinder und wahrscheinlich ein bisschen planschen. Aber ist okay. So, dann haben wir da schön geschlafen. Und da war es dann auch wirklich so, 5.55 Uhr morgens. Von der Sonne wach geküsst.
Ach so, ich dachte von den Kindern.
Von der Sonne wach geküsst, hellwach. War super und da ging es dann auch los. Dann kamen wirklich nacheinander die Leute, um dann morgens ihre Übungen zu machen, um zu schwimmen. Ja. Und wir dann so, ja toll, gehen wir rüber zum Bäcker, war nur um die Ecke, haben wir uns Brötchen belegen lassen, Kaffee getrunken, haben da schön am See noch gefrühstückt, unsere Sachen super. Ganz in Ruhe zusammengepackt. Niemand hat sich beschwert, dass wir da waren, dass wir da gepennt haben. Das war echt eine richtig tolle Erfahrung. Und ich muss auch sagen, nachdem wir da Abendbrot gegessen haben, habe ich so eine Katze rumschlawinern sehen, ne? Die ist überall so ein bisschen lang gegangen, hat dann an unsere Fahrräder geguckt und ich dachte mir so, ach, nicht, dass die da jetzt irgendwie einen Riegel rausklaut oder sowas. Und dann sehe ich, dass sie ihren Schwanz aufstellt und da hing gerade mein Handtuch und dann hat die da ihr Revier markiert in mein Handtuch rein und ich das Vieh weggescheucht, mein Handtuch genommen, schnell unter fließend Wasser ausgespült, mit Seife versucht auszuwaschen und ja, dann hatte ich ein markiertes Revier.
Ein Stinkehandtuch.
Ja. Stinkehandtuch. Oh, und das war ja gerade mal Tag 6, also wir waren noch ein paar Tage unterwegs, aber das Auswaschen hat ganz gut funktioniert. Aber ich dachte mir auch so, was passiert denn dann, wenn die Katzen hier in der Nacht kommen und unsere Schlafsäcke markieren oder sowas, ne? Oh Gott.
Ja, das kann ja alles passieren. Aber deswegen machst du das ja. Du willst ja die Herausforderung.
Ich will Natur pur. Genau. Ja, und dann am nächsten Tag ging es schon weiter auf den größten Berg Österreichs, den Großglockner.
Okay.
Und als ich dann danach gelesen habe, dass der Großglockner 3798 Meter hoch ist, habe ich dann auch verstanden, dass die Großglockner Hochalpenstraße gar nicht auf den Großglockner führt, sondern auf irgendeinen anderen Berg. Die Edelweißspitze ist dann ganz oben und man kann von da dann den Großglockner sehen. Das ist also die Großglockner Hochalpenstraße. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin auf dem Großglockner gewesen. Aber
warst du nicht?
Nee, da kannst du nur hoch, was weiß ich, hier wandern mit Pickeln, ja, und
zu
sowas.
Hoch, ne?
Ja, ja, genau. Aber sehr, sehr schöner Anstieg. Die Großglockner Hochalpenstraße ist eine Mautstraße. Sie ist in hervorragendem Zustand und dadurch, dass es 45 Euro für Autos kostet, da hochzufahren,
nein,
ist da gar nicht so viel Verkehr.
45 Euro ist ja auch mal sportlich.
Ja, und das war cool. Dann waren wir da oben, haben schön was gegessen, sind noch auf diese Stichstraße im Endeffekt, auf die Edelweißspitze hoch und das war dann komplett gepflastert nur. Also da habe ich mich wirklich gefühlt wie so ein Radsportler von vor 60 Jahren, der dann da Kopfsteinpflaster einen Berg hochfährt. Das war cool. Und dann sind wir aber in dem übelsten Regen runtergefahren. Also Hinfahrt war alles toll, schön Sonne, runter komplett nass geworden.
Auf der anderen Seite.
Aber so richtig nass, sodass wir uns da wieder ein Hotel nehmen mussten, damit wir überhaupt trocken werden und unsere Sachen trocken
eigentlich
konnten.
Eigentlich ist das doch ein reines Alibi, ne, mit eurem Bike.
Genau.
Eigentlich habt ihr doch immer nur jeden Tag einen Grund gesucht, nicht draußen zu pennen.
Ja,
du kannst es ruhig sagen. Wir sind ja unter uns hier. Wir sind ja unter uns hier. Schön morgens Sonne wach geküsst. Schön im Vier-Sterne-Hotel, Fenster auf. Liebe Hallo, liebe
herrlich.
Sonne. Guten Morgen.
Da haben wir so ein kleines süßes Hotel rausgesucht, was wirklich schon lange da stehen muss. Da waren dann auch Gemälde von Kaiser Franz Josef dem I. von 1888 drin und sowas. Das war wunderschön. In Großkirchheim-Döllach war das, die alte Post. Und dann war dann da so eine Österreicherin, eine ältere, aber komplett flott noch unterwegs, hat uns da das, die hat alles allein geschmissen in diesem großen Ding. Sie hat nicht selber gekocht, das haben andere Leute gemacht, das haben wir mitbekommen, aber die hat uns da eingebucht, die hat uns zu trinken, zu essen gebracht, uns wieder ausgebucht und sowas. Es war hervorragend.
Was zahlt man da für so ein Hotel?
Ah ja, da haben wir pro Nase ein Huni bezahlt, aber inklusive Essen, also 200 Euro für zwei Personen.
Okay, ja, gut, aber so ist es heute.
Ja, so muss das machen, genau. Und ja, dann ging es dann weiter durch Österreich und dann kam mein erstes tierisches Highlight. Ich habe einen Wiederhopf gesehen.
What the fuck? Das ist irgendwas mit Wiederhopf. Ist das ein Vogel?
Ja, ist das ein Vogel. Wie sieht er denn aus, Alex? Jetzt kannst du mal deine ornithologischen Kenntnisse rausholen.
Naja, der hat so einen Federschmuck, irgendwas Besonderes. Ne? Hat der so einen Kamm oder so?
Ja, richtig.
Na, siehst du.
Ja, also der ist orange. So Kupferfarben, so ein bisschen schwarze Zeichnung, ein bisschen Weißes noch mit drin und hat dann eben so ein Kamm, den er aufstellen kann.
Ja, ich habe so ein Ding an der Wand zu hängen zu Hause.
Ach Quatsch, ja. Ausgestopft oder
klar,
was? Erzähl doch nicht, ich war schon bei dir zu Hause, du hast sowas nicht. Aber das fand ich geil, der ist so vorbeigeflogen und ich dachte mir so, wow, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Cool, war echt schön.
Ich freue mich übrigens auch immer über jeden Schmetterling, der mit mir ein paar Meter fliegt.
Nein, ernsthaft. Die haben dann auch die gleiche Geschwindigkeit, ne?
Ja, wie ich. Ja, danke. Ich rede auch immer mit den Schnecken.
So, und wer in Geografie aufgepasst hat, nach Österreich kam dann endlich Slowenien, was eigentlich der Aufhänger war für unsere Bikepacking-Tour. Aber in Slowenien dachten wir so, ach komm, wir machen das Mittelmeer noch voll. Wir fahren noch runter nach Italien.
Frage.
Ja.
Warum Slowenien?
Ich habe so oft gehört, dass es da ultra schön sein soll. Es war ultra schön. Wir sind da am Sotschertal vorbeigefahren. Es ist ein Fluss, der türkisgrün ist, sich so karstmäßig da reingefressen hat. Und ich habe kaum in meinem Leben etwas Schöneres gesehen als diesen Fluss, der sich da hinschlängelt. Und die Leute, die dann da so ihre Outdoor-Aktivitäten machen. Generell Slowenien, mega Outdoor-Land. Also Ski, Rafting, Kanufahren, Fahrradfahren. Also ich glaube, das ganze Land ist da immer nur draußen.
Ist denn Slowenien schon direkt am Mittelmeer mit so einer Ecke?
Also die haben so eine kleine Mini-Ecke, aber das ist ganz, ganz weit weg von da, wo wir waren. Und wir sind dann über den Vrsic-Pass gefahren. Das war auch eine schöne Erfahrung. Eine kleine Passstraße, wo extrem viele Autos hochgefahren sind. Aber dadurch, dass die Kurven alle gepflastert sind, ist da kein Mensch zu schnell gefahren. Das war irgendwie ganz angenehm. Die andere Seite ging dann schön neu asphaltiert runter. Und da war dann, naja, wie es dann halt in Tälern oft so ist, viel Bundesstraße mit dabei, aber die Slowenen haben sich meistens sehr gut, die kennen das wahrscheinlich, dass da viele Fahrradfahrer unterwegs sind und haben sich da alle an die Spielregeln gehalten. Das war ganz nett. Und in Slowenien kann ich nur jedem empfehlen, esst einmal Cremeschnitter.
Cremeschnitter, klär mal, komm.
Es ist eine Cremeschnitte. Es ist ein Nachtisch. Das ist ein Nachtisch. Also so zwei Teigschichten und dazwischen ist ganz, ganz fett, wie so Puddingmasse.
Oh,
das war so lecker. Das war so lecker. Weißt du, und bei diesen ganzen Touren, ihr merkt ja jetzt schon, wir sind bei Tag 9, also kurz vor Ende. Und wenn wir uns da so unterhalten haben, so, ja, hier die Cremeschnitter gestern. Das war total lecker. Und dann musste man erstmal nachdenken, wo haben wir denn überhaupt gegessen?
Ja, ja.
So, oder was ist an Tag 2 passiert? Wenn wir uns so unterhalten haben, dann so, hier, weißt du noch die Unterkunft da, wie wir da geschlafen haben? So, dann Ratter, keine Ahnung, hilf mir mal auf die Sprünge. Ja, da sind so viele Eindrücke auf einen eingeprasselt in diesen 10 Tagen, dass es mir wirklich schwer gefallen ist, danach alles zu verarbeiten und irgendwie in Schubladen stecken zu können und Erinnerungen abzuspeichern. Das ist echt kompliziert. Und in Slowenien ist dann noch die nächste schöne Sache passiert. Da waren wir dann wieder in einem Supermarkt einkaufen, haben uns Brot geholt und hatten keine feste Hütte. Sind dann die Socha eben lang gefahren und dachten, na, wir können ja auch da, wo der Fluss sehr, sehr seicht und easy lang fließt, so auf der Sandbank schlafen. Und dann haben wir mal schnell geguckt, wie es so mit Schlangen aussieht. Da sind wohl die giftigsten Schlangen in ganz Europa unterwegs, aber die behelligen einen wohl nicht so oft. Das passiert wohl sehr, sehr selten.
Stopp. Wo guckt man denn sowas nach?
Nee,
frag Google das.
Ja, ja, genau. Es gibt ja.
Gibt es hier eine Schlange, die böse ist?
Ja, ja. Und dann, ja, ja, gibt es so mehrere Giftige, die auch Menschen töten können, bla, bla, bla. Waren wir erstmal ein bisschen eingeschüchtert, aber direkt am Fluss sollte da wohl nichts passieren. Dann sind wir da lang gefahren, wo wir uns das schon ausgeguckt hatten, war da ein Festival. Ein Musikfestival, was gerade aufgebaut wurde. Und da war schon irgendein DJ, der sich da aufgebaut hat.
Ist doch geil.
Ja, aber da kannst du ja nicht schlafen. Naja, sind wir ein bisschen weiter, haben dann eine Hütte sogar gefunden, direkt am Fluss. Und das war total toll. Dann haben wir uns da aufgebaut, haben Abendbrot gegessen, sind da nackig reingegangen in die Socha, die mega kalt ist. Ja,
das wäre nichts für mich.
Dann saßen wir da und auf einmal kommt ein Rieseninsekt, fliegt an mir vorbei und ich so, das ist doch ein Hirschkäfer. Erste Mal in meinem Leben Hirschkäfer gesehen.
Ich dachte, eine fliegende Schlange.
Nee, bin ich hinterher? Na, schön wär's gewesen. Bin ich hinterher, wollte gerade ein Foto machen und dann fliegt er schon wieder weg und war nie wieder gesehen. Aber ich habe jetzt auch das erste Mal einen Wiederhopf gesehen und das erste Mal einen Hirschkäfer in live gesehen. Das sind doch Erfahrungen, die man nur beim Bikepacking erlebt, oder?
Das ist so krass. Das ist so krass, was du alles erlebst.
Ja, und dann ging es weiter nach Italien. Dann haben wir endlich das Mittelmeer gesehen. Und dieses Gefühl, so in Italien zu sein und das Mittelmeer zu sehen und dann gleich in Triest zu sein, das war schon cool. Aber man merkt, das war ja unsere 4. große Bikepacking-Tour, es herrscht so ein bisschen Normalität, ne? So dieses Gefühl vom ersten Mal oder vielleicht auch vom zweiten Mal, dieses Ankommen an einem Ziel und sowas, dieses Euphorische, das stellt sich wahrscheinlich gerade irgendwie nicht mehr ein.
Echt?
Ja, ja.
Also ich bin beim längeren Touren, habe ich immer noch so, ich, im Gegensatz zu dir kann ich das noch genießen, die Ankunft. Du bist so abgeklärt, ey.
Ja, ich weiß auch nicht. Es war alles schön. So, ich mache das auch jedes Jahr auf jeden Fall wieder. Es ist so die beste Form, Urlaub zu machen, so auf Reisen zu sein. Der Weg ist das Ziel. Ja, was bleibt dann so, ne? Auf jeden Fall dieses Gefühl, mehr, ich will mehr davon, ich will mehr Abenteuer, ich könnte jetzt auch sofort wieder losfahren und irgendwo hinfahren mit dem Fahrrad, dann auch dieses Gefühl, der Kopf geht irgendwann aus. Auf einmal kommen so Gedanken hoch, die man schon 100 Jahre nicht mehr hatte. Das ist schon sehr schön. Und dann auch dieses, du hast viele, viele Eindrücke, kannst dich an viele Sachen einfach nicht mehr erinnern, weil der Kopf so voll ist mit ständig neuen Eindrücken. Und was auch bleibt ist, Rückreise lieber mit dem Fahrrad. Ganz ehrlich, mit der Bahn. Ich habe mittlerweile abgeschlossen mit der Bahn. Soll ich dir das mal ganz kurz erzählen? Wir sind von Triest nach Villach gefahren, nach Österreich mit der Bahn, haben dann Zwischenstopp gemacht, nochmal in einem Hotel geschlafen und sind von Villach dann, ich dann nach Berlin. Ja. Und dann sind wir mit dem Railjet von Villach nach München und kaum ist dieser Railjet, der sich ja geteilt wird von der ÖBB und von der Deutschen Bahn, auf deutschem Boden mit deutschem Personal, geht gar nichts mehr. Der ist liegen geblieben auf der Strecke, die Lok vorne geht nichts mehr, die Lok hinten geht nichts mehr. Klimaanlage ausgefallen, 1 Milliarde Grad da drin. Dann haben sie die Lok hinten irgendwie reparieren können, haben sie uns an den letzten Bahnhof zurückgezogen. Da hat dann ein anderer Railjet gewartet.
Dein Ernst.
Und der meinte dann, ja, da wartet einer, aber alle mit Fahrrädern, die ÖBB hat ja immer extra Fahrradwaggons, dass da viele Fahrräder mit können, die haben keine Fahrradplätze mehr.
Nicht.
Heißt, Frankie und ich mussten Bimmelbahn nehmen, die natürlich am Chiemsee lang fährt, die war bei uns schon mega voll, wir stehen da mit unseren Fahrrädern drin und am Chiemsee wird's immer voller und um 5 grandiose Minuten haben wir unseren ICE in München verpasst.
Den ihr fest gebucht hattet schon vorher.
Wir haben uns auch extra 1,5 Stunden Umsteigezeit gegönnt, weil wir dachten, es passiert bestimmt irgendwas. Es ist bestimmt ganz gut, 1,5 Stunden Zeit zu haben in München am Hauptbahnhof.
Ja.
So, was passiert? Ist ja schon das zweite Mal gewesen, dass wir in München gestrandet sind. Ist ja vor ein paar Jahren schon mal passiert, ne?
Vor allem das Ticket verfällt, ne?
Naja, du hast dann ja keine Zugbindung mehr. Du könntest ja theoretisch jeden Zug weiternehmen, der dich nach Hause bringt. Aber wir haben ja 2 Fahrräder. Und da kommst du mit dem ICE nicht so weit voran. Weil die haben ja immer nur 6 Stellplätze für Fahrräder. Und wir dann da rein in dieses Reisebüro, nee, wie heißt das?
Reisecenter.
Reisecenter, wo sie einem dann helfen. So, ne? Wie kommst du nach Hause?
Theoretisch.
Und sie so, es war 17 Uhr. Ja, morgen früh um 5.06 Uhr fährt der nächste Zug, den sie nehmen können. Um 5.06 Uhr hätten wir da ins DB-Hotel gemusst und sowas. Und wir gucken uns an so, ey, das machen wir auf keinen Fall. Wir gehen jetzt rüber zu den ICEs, die jetzt gleich nach Berlin fahren und fragen, ob da irgendwie noch Platz ist für unsere Fahrräder und uns. Und dann haben wir den Zugchef da getroffen. Der war ultra freundlich, hat da gerade so eine Bockwurst gegessen. Und wir so, oh, Entschuldigung, dass wir dich jetzt hier bei der Pause stören. Aber der war ultra lieb, hat dann da in seiner App irgendwie 1000 Mal rumgeguckt und meinte so, unser ICE ist wirklich proppevoll, da können wir echt nichts machen. Aber in 4 Minuten fährt ja noch ein anderer ICE nach Berlin. Frag da mal. Da haben wir kein Personal getroffen draußen, sind dann da rein. Ein Fahrradstellplatz war frei, da hat Frankie dann sein Fahrrad hingehängt. Ich habe bei mir Vorderrad, Hinterrad ausgebaut und immer in einem ICE, wenn so Viererabteile aneinander sind, hast du ja dazwischen den Sitzen sehr, sehr viel Platz. Da habe ich dann mein Fahrrad da reingesteckt und dann halt gebetet, dass wir nicht rausgeschmissen werden. Ja. Und bei den Durchsagen haben wir schon gemerkt, okay, der Schaffner, der hat auf jeden Fall gute Laune und ist witzig. Und dann kam er auch an und meinte nur so, ach ja, hier Zug verpasst, 2 Fahrräder, guckt so hinter meinem Sitz. Ja, passt schon, alles gut. Und dann bin ich im Endeffekt nur 1 Stunde zu spät in Berlin angekommen.
Wow.
Anstatt 24 Stunden zu spät.
Wow.
Also hört nicht auf das Reisecenter, macht euch selber noch mal eine Birne.
Wow.
Also was für ein
manchmal,
Tritt zurück.
Ja, aber das ist die Erfahrung, die ich auch immer beim Reisen gemacht habe. Es gibt irgendwie immer eine Lösung. Ne? Es geht irgendwie immer weiter.
Ich habe von München wirklich geguckt, wie lange es dauert und wie weit es ist mit dem Fahrrad nach Berlin. Und dachte mir, dann fahre ich jetzt einfach zwei Tage mit dem Fahrrad oder so. Ist mir egal.
Gut behalten, wieder angekommen in Berlin.
Ja.
Fazit. Fahrradfahren ist geil, ja?
Ja,
was noch?
Bikepacking ist mega geil. Draußen schlafen ist die absolute Oberwucht. Es gibt so ganz viele kleine Erlebnisse, die man macht. Ne? In Thüringen waren wir dann zum Beispiel bei einem Fleischer drin. So einen schönen Nudelsalat geholt mit einer Wiener dazu und eine Vita-Cola. Und das war ein ganz, ganz kleines Örtchen. Da gab's nichts, aber eben eine Fleischerei.
Hammer.
Und die funktioniert trotzdem.
Hammer.
Da fahren die Leute dahin, essen da Mittag, holen sich was zu essen, bla 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 bla. Und die Leute da drin so freundlich, so toll. Und das hat so viel Spaß gemacht. Das sind immer diese kleinen Sachen, die einem dann so wieder ans Gute, an der Menschheit glauben lassen. Und ja, das sind Erinnerungen fürs Leben. Ich gucke mir dann auch Jahre später immer gerne bei Strava oder Komoot nochmal diese Aktivitäten
die
wurden, ja. an. Ne? Wo sind wir da lang gefahren? Welche Bilder habe ich da gemacht? Dafür ist das ja auch gut, das ist ja auch wie so ein bisschen Tagebuch führen. Ja.
Gibt es denn bei dem Equipment, was du dabei hast, wieder eine Sache, die du hervorheben möchtest, wo du sagst, das hat sich wieder total bewährt?
Nö. Ja, einfach nicht zu viel und zu wenig mitnehmen. Ne? Ich glaube, das ist der größte Tipp. Und für alle Eventualitäten irgendwie gewappnet sein. Und wenn es dann doch irgendwie schief geht, es gibt immer mal irgendwo eine Pension oder ein Hotel. Es gibt immer irgendwo Wasser zu kriegen, sei es dann auch nur auf dem Friedhof oder sowas. Und immer so ein bisschen vorausdenken und vielleicht auch immer ein bisschen was zu essen mit haben, damit man nicht so komplett strandet.
Jetzt noch eine Frage. Ich stelle mir das total kompliziert vor, zum einen Schutz, Hütten zu finden und vor allen Dingen Wasserstellen zu finden. Wie
es ist
macht
auch,
man das?
Es ist auch wirklich kompliziert. Da müssen wir mal Frankie, meinen Kumpel, fragen. Es gibt, um Schutzhütten zu suchen, niemals den einen perfekten Weg. Ja, bei Komoot sind ganz viele drin, aber die meisten auch nicht. Oft auch keine Bilder. Und Bilder sind eigentlich essentiell dafür, um abschätzen zu können, dass du da drin auch wirklich schlafen kannst. Ja.
Ja.
Dann gibt es OpenStreetMaps, wo du, wenn du ranzoomst, ab einem bestimmten Level siehst du auch die Schutzhütten. Auch wenig Fotografie dazu, dann musst du parallel vielleicht nochmal bei Google Maps gucken, da dann auf Satellit umschalten, dann siehst du eben das Satellitenbild und dann siehst du, wie groß vielleicht so eine Hütte ist. Also es sind wirklich verschiedene Wege.
Ist ja echt wahnsinnig viel Arbeit, ne?
Gibt dann auch Camp Wild oder irgendwie sowas, so ein Kartenmaterial, wo man gucken kann, wo die Sachen eingetragen sind. Es sind wirklich 10 verschiedene Sachen, die man machen muss, um vielleicht ein gutes Ergebnis zu bekommen. Also für unterwegs mal schnell was suchen, so in der Mittagspause vielleicht, aber es sollte die Ausnahme sein.
Und das hat alles Frankie gemacht?
Ja, ich habe damit nichts zu tun. Ich plane rein absolut überhaupt nichts.
Was?
Und bin total froh darüber. Ja, ich mag das nicht und ich bin echt froh darüber, dass ich viele, viele Freunde habe, die einfach Bock haben, Urlaube zu planen. Sei es jetzt, was weiß ich, irgendwo hinfliegen oder eben mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und ich muss nichts machen.
Ich
bin aber auch sehr, sehr pflegeleicht und sag einfach, das ist gut so, wie du es gemacht hast. Ich red dir da nicht rein.
Ich habe eine Challenge für dich.
Ja, bitte?
Du musst alleine bis nach Afrika. Alleine planend bis nach Afrika.
Ja, vielleicht.
Der Horrortrip.
Vielleicht mache ich das.
Jahre später.
Der ist immer noch nicht losgefahren, der hat die Planung noch nicht angefangen. Gut, ich habe nicht mehr zu erzählen, außer lasst euch inspirieren, macht mit dem Fahrrad reisen, es ist viel, viel schöner, als ihr euch das vorstellen könnt. Und alles ist ja erlaubt, man muss nicht draußen pennen, man muss auch nicht 300 Kilometer fahren. Weißt du, es reicht auch manchmal irgendwie vor die Haustür gehen, losfahren, 20 Kilometer irgendwo im Wald, sich eine schöne Stelle suchen, da vielleicht eine Runde pennen und am Sonntag wieder zurück.
Genau, man muss auch gar nichts planen. Du kannst dich einfach aufs Rad setzen und gucken, wo du ankommst.
Nee, genau.
Jetzt mal im Ernst.
Genau.
Und dann guckst du, was da in der Umgebung ist und wie gesagt, weiter geht's immer.
Fahrradfahren macht schon Spaß, aber ich glaube, das habt ihr schon mitbekommen, wenn ihr diesen Podcast hört. So ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, genau.
Vielen Dank für deine lieben Mitbringsel von der Tour de France. Ich freue mich wirklich über die lachende Kuh und den Col de la Madeleine. Ich habe wieder 2 neue Cappies und ich muss mal irgendwie in meiner Wohnung gucken, dass ich keinen Mützenberg habe, sondern die irgendwie besser platzieren kann, damit alle die sehen können.
Super. Na dann, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bikers Paradise, sagt all euren Freunden und Freundinnen Bescheid. Folgt uns überall, wo es geht. Und bis dann.
Bis dann.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.